Gegengerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig.
Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte bereits letzte Woche als Gast bei meinem befreundeten Podcast Eintracht lebenslang mit Tobi, Jussi, Kevin und Martin, liebe Grüße, ausführlich über das Spiel gegen Aue sprechen können. Einen Link hierzu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Daher beschränke ich mich in dieser Folge auf das kommende Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Hierzu habe ich mit Olli Bendt vom offiziellen Fortuna-Podcast Rot und Schweiß gesprochen. Das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank an Olli. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie Fortuna gegen Eintracht am 8. Mai um 13 Uhr ist der Olli Wendt vom offiziellen Fortuna-Podcast Rot und Schweiß. Grüß dich, Olli. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, grüß dich auch.
Schon witzig übrigens, fast auf den Tag genau zum aktuellen Spiel jährt sich am 10.05. zum 12. Mal das legendäre 5:5 bei der Teams im Eintrachtstadion, damals noch in der dritten Liga, von dem schätze ich mal die Fans auch bei der Fortuna heute noch erzählen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich war damals da, ja. Weil ich das übertragen habe fürs Düsseldorfer Lokalradio hier, für Antenne Düsseldorf.
Ah, oh, besser geht's ja nicht.
Und also ich mache das ja bis heute und also das gehört auf jeden Fall, also Top 3 ist schon fast zu wenig gesagt, vielleicht war es wirklich das Spiel, was ich bisher kommentieren durfte, weil das ja von vorne bis hinten wahnsinnig war. Es war ja nicht nur diese vielen Tore bei dem 5:5 und auch die Torfolge, sondern es gab ja auch noch, ich glaube, wenn mich alles täuscht, 2 verschossene Elfmeter von der Eintracht damals.
Genau, aber der Schiedsrichter hat einfach so lange Elfmeter gepfiffen, bis einer drin war, genau.
Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Ja, also von daher, wir haben schon eine Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Mensch, damals noch mit Lumpi Lamberts, die Vereinsikone, auch noch ein Tor gemacht.
Das stimmt, ja.
Ja, völlig schräg bei Eintracht auch. Mirko Boland ein Kopfballtor gemacht, Kopfballungeheuer mit seinen 1,74 Meter. Ich weiß nicht, wahrscheinlich eins von 3 Kopfballtoren seiner Karriere oder so.
Natürlich, ich glaube, das letzte Spiel. Tor hat dann der Banzer gemacht, ne?
Genau, das war ja. noch in der Nachspielzeit. Wie verzweifelt warst du damals, als dachte so 5-4, so das muss es doch jetzt gewesen sein.
Denke ich gerne dann zurück an das Spiel. Vor allen Dingen, weil wir danach dann doch noch aufgestiegen sind, obwohl man eigentlich gedacht hat, nach diesem 5:5, das wird wahrscheinlich zu wenig gewesen sein, aber hat dann doch noch gereicht.
Ja, genau. Ja, stelle ich ansonsten Olli mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du so abgesehen vom Fortuna-Podcast, den du ja leitest? Wie lange bist du schon Fan? Warum überhaupt die Fortuna?
Okay, also ich bin gebürtiger Düsseldorfer und ich bin damit groß geworden, dass man Fortuna-Fan ist. Also ich finde es auch immer etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, immer etwas befremdlich, wenn man irgendwie in der Stadt groß wird und dann Fan von einem ganz anderen Verein ist, der gar nichts mit der eigenen Stadt zu tun hat. Also ich kann das nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Und deswegen bin ich damit groß geworden tatsächlich und war das erste Mal im Stadion, da war ich so 7, glaube ich. Mhm. Sprich, das war in den 80ern. Im Rheinstadion damals noch, bei der Fortuna.
Klassiker, so an der Hand von Papa, oder?
Genau, so ist es gewesen. Und hab aber damals, das erste Spiel war ein ganz, ganz trostloses 1:1 gegen Bayer Uerdingen vor einem Freitagabend vor 12.000 Zuschauern oder so, in dieser riesigen Schüssel vom Rheinstadion.
Ja, muss sagen, die Zuschauer, Zeiten, ne? Ich wollte gerade sagen, in den 80ern die Zuschauer, so. das war gar nicht so doll, ne?
Ja. Ja, genau. Aber trotzdem hat mich das irgendwie gepackt, so diese Atmosphäre und Flutlicht und alles. Und dann wollte ich halt immer wieder dahin und habe halt Fortuna natürlich damals viel im Radio dann verfolgt. Als kleiner Steppke geht man ja nicht da am laufenden Band eben hin, ne? Und dann ist diese Liebe eigentlich nie so wirklich erkaltet. Also war dann regelmäßig immer da. Ein bisschen weniger ist es tatsächlich dann geworden. Zum einen beruflich, aber auch zum anderen, weil es dann wirklich echt teilweise unerträglich wurde, als wir da ein bisschen in die Oberliga runtergegangen sind. Mhm. Weil diesen Fußball konntest du dir dann wirklich gar nicht mehr angucken. Aber also generell muss man wirklich sagen, seit ich 6 oder 7 bin, tatsächlich die Fortuna. Ja, was ich mache, habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, ne, ich arbeite hier fürs Lokalradio, also für Antenne Düsseldorf und wir übertragen da auch eben jedes Fortuna-Spiel, was ich dann auch immer kommentiere und mache eben auch diesen Podcast, den du angesprochen hast, Rot und Schweiß, der ja so ein Fortuna-Podcast ist, genau. Und wir machen noch einen anderen Podcast, der heißt, nennt sich Hör mal Fußball. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt. Das ist so ein NRW-Podcast, zusammen mit einem, ja, Stimmenimitator, wenn du so willst. Wo wir alles, die ganze Fußballgeschichte so ein bisschen humoristischer aufs Korn nehmen. Mhm. Ja, das ist das, was ich mache.
Das klingt spannend. Wie bist du zu dem Podcast gekommen? Also oder zu beiden Podcasts?
Die Fortuna hat mich angesprochen, tatsächlich, darauf, weil sie mich natürlich kannten von den Übertragungen her und meinten halt, ob ich da Lust drauf hätte, so einen Podcast zu machen, wo man halt gar nicht so aufs aktuelle Geschehen großartig eingeht, sondern wo es mehr um Geschichten drumherum geht und wo die Spieler oder mal Funktionäre oder wir haben auch schon mit Edelfan, wie man es immer so schön sagt, gesprochen, also einer, der halt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, ich möchte mir nicht zu nahe treten, aber über 1000 Fortuna-Spieler am Stück halt gesehen hatte, sprechen und die den Leuten halt mal vorstellen, dass man die halt besser kennenlernt. Ne? Also auch Geschichten so ein bisschen abseits vom alltäglichen Fußballgeschäft halten. Und so hat mich die Fortuna damals angesprochen und dieser andere Podcast, Hör mal Fußball, ist entstanden über einen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, der schon Podcast-Erfahrungen gesammelt hatte und da die Idee hatte, einen neuen an den Start zu bringen und das halt mit mir machen wollte und ich mich dann darauf eingelassen habe.
Mhm. Schön. Ja, Fortuna, du hast es schon ein bisschen angedeutet, hat ja so eine sehr bewegte Geschichte. Also ich habe das auch mal so mit einem Auge mitverfolgt, weil so als Traditionsverein, man andere Traditionsvereine schon immer so mitverfolgt und auch durchaus teilweise mitleidet. Also Fortuna war schon mal für mich ein sympathischer Club. Ich fand damals sehr spannend, da waren die Toten Hosen zwischendurch mein Trikotsponsor. Erinnere ich mich da richtig?
Das ist komplett richtig, ja.
Ja, genau.
Das ist in der ganz, ganz dunkelsten Stunde der Fortuna der Fall gewesen. Da haben die dieses Totenkopf-Trikot, das sieht man heute teilweise noch bei den Fans, haben die damals entworfen und haben damit dafür gesorgt, dass die Fortuna halt gerettet wurde, weil dieses Trikot der Erlös dieses Trikots, so ein Teil des Erlöses des Trikots, ging halt dann eben an die Fortuna. Mhm. Und das hat damals der Fortuna den Arsch gerettet, wie man so schön sagt.
Ja, dann mit als Symbol Lumpi Lamberts von der Oberliga Nordrhein bis in die Bundesliga. Im Moment sieht es ja auch gar nicht so schlecht aus. Ihr seid im Moment Vierter, ein Punkt hinter Kiel. Spannenderweise, das ist genau die Konstellation auch nach der Hinrunde gewesen. Da wart ihr auch schon Vierter mit einem Punkt hinter Kiel. Ihr seid
muss ich korrigieren, wir sind Fünfter. Weil
der HSV, richtig, ja,
kein Problem, weil der HSV leider ein besseres Torverhältnis hat als wir.
Ja, stimmt. Ja, gut, das klammern wir mal aus. Also gefühlter Vierter. Nein, du hast völlig recht. Das ist der fünfte Platz, genau genommen. Ihr seid das heimstärkste Team.
Ja,
auswärts klappt es nicht so gut. Woran liegt das?
Tja, wenn man das immer so schön beantworten könnte, ne? Weil ich meine, ich sag mal, dieser Faktor Fans, der spielt ja keine Rolle, wo man halt sagen würde, ne, da lassen sich von beeinflussen oder zu Hause werden sie halt besonders angepeitscht. Ich sag mal, normalerweise bei uns in der Arena ist schon immer auch ganz gute Stimmung, dass man sagen kann, da sind schon mal ein paar Pünktchen mehr drin, ähnlich ja auch, wie es bei euch ist. Ne?
Ja.
Also ist ja auch bekannt dafür, dass da immer sehr, sehr gute Stimmung ist bei euch im Stadion und dass man da eben nicht so einfach mal eben die Punkte mitnimmt. Von daher fällt das ja weg und das macht es natürlich echt noch ein bisschen schwieriger, das alles zu erklären. Vielleicht ist es tatsächlich einfach so dieses vertraute Umfeld, das du um dich rum hast und dass du halt denkst, hier kann uns keiner was. Was hat bei dieser Mannschaft eingezogen hat, dieses Gefühl, dass sie deshalb zu Hause wirklich auch viel, viel besser spielen, als sie es auswärts tun. Also diese Heimbilanz, die kommt ja nicht von ungefähr, sondern die Mannschaft spielt auch wirklich zu Hause deutlich besser, als sie es auswärts tut.
Hm. Schlechte Neuigkeiten.
Aber eine richtige Erklärung dafür kann ich dir leider nicht liefern.
Ja, okay. Ja, bei uns ist es ja ganz ähnlich. Oh, noch viel verschärfter Form. Wir haben es ja immerhin jetzt mal geschafft, einen Auswärtssieg zu holen. Ansonsten aber auch sehr viel liegen lassen auswärts. Wie ist denn für dich sonst so der Saisonverlauf der Fortuna gewesen?
Ja, sehr, sehr schwerer Start, ne, den die Fortuna da hatte. Mhm. Da gibt's auch mehrere Gründe für tatsächlich. Also zum einen ist es natürlich immer schwierig, wenn du absteigst, weil einfach mindestens die Hälfte deiner Mannschaft halt dir flöten geht im Normalfall. Mhm. Und dann noch in der Corona-Zeit war es halt nochmal schwieriger, weil viele Spieler auch lange gewartet haben, um zu gucken, wo komme ich denn noch unter? Viele Vereine auch lange mit ihren Transfers gewartet haben. Und deswegen hatte die Fortuna tatsächlich erst sehr, sehr spät ihre Mannschaft beisammen. Dann hatten sie sehr früh auch Corona-Fälle in der eigenen Mannschaft, weswegen auch diese ganze Vorbereitungszeit nur sehr schleppend lief und also bei weitem nicht ungestört. Und das hast du halt alles gesehen am Anfang der Saison. Also sehr, sehr hässlichen Fußball auch gespielt, wirklich am Anfang der Saison und sehr, sehr glücklich auch viele Punkte geholt in der Phase. Vor allen Dingen zu Hause, einige 1-0-Siege. Ich erinnere mich da gegen Würzburg zu Hause, gegen Heidenheim, gegen Sandhausen, alles 1-0 sich wirklich da zusammengeklaubt, diese Punkte. Aber vor allen Dingen auswärts lief da gar nichts. So. Und da war also dieser Saisonstart war sehr, sehr zäh. Mhm. Und der Trainer hatte damals schon immer gesagt, man sollte das erst bewerten, wenn wir wirklich mal die Möglichkeit haben, alle beisammen zu haben. Und das war dann irgendwann der Fall und dann lief es auch wirklich deutlich besser. Da hatten wir diese Phase, wo sie, glaube ich, es waren 5 oder 6 Siege am Stück. Lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren 5 Siege am Stück, die wir da geholt haben. Erst dann unterbrochen durch das 0-0 in Braunschweig tatsächlich damals. Und nur mit einem Dilemma, mit einer Einschränkung, gegen die Spitzenteams hat es nie gereicht. Also von den ersten 3 haben wir keinen geschlagen. Also gegen Bochum gab es 2 Niederlage, gegen Fürth haben wir erst einmal gespielt, da gab es ein Unentschieden und gegen Holstein Kiel haben wir auch 2 verloren. Gegen
Fürth also, war ein ziemlich rasantes Spiel, ne? Dieses 3-3.
Dieses 3-3 gegen Fürth, ja ganz genau, da hatten sie ja sogar noch in der Nachspielzeit die Chance aufs 4-3, eigentlich eine 100%ige, die sie dann nicht machen. Aber unterm Strich ist es so, du hast halt keinen von den Top 3 geschlagen. Ne? Von daher sage ich mal, es kommt jetzt auch nicht so von ungefähr, dass du eben nicht da ganz oben stehst. Ne? Also vielleicht ist das eben dann doch auch eine gewisse Qualitätsfrage, die dann eben so vielleicht so dieser letzte kleine Ticken fehlt dann eben doch, um da ganz, ganz oben mitzuspielen. Und jetzt hast du ja zuletzt auch wieder so ein bisschen einen kleinen Lauf gehabt, leider gestoppt durch diese vollkommen unnötige Niederlage in Paderborn, wo auch der Trainer tatsächlich nicht so einen guten Tag hatte, um es mal so zu sagen. Und das könnte dir vielleicht tatsächlich endgültig dann in Sachen Aufstieg das Genick gebrochen haben, diese Niederlage, weil die war unnötig, hättest du 3 Punkte mehr auf dem Konto, dann hättest du es selbst in der eigenen Hand, zumindest mal Platz 3 zu erreichen. So musst du auf die anderen schauen.
Sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber.
Ja,
wobei, gerne. Ihr habt euch ja schon wieder rangekämpft. Ne? Am 26. Spieltag wart ihr noch 6. mit 7 Punkte Rückstand auf Rang 3. Da war wahrscheinlich innerlich schon so ein bisschen, naja, ob das noch was wird. Aber dann sagt es, wie du sagtest, dann letzten 5 Spiele 4 Siege. Gut, die eine Niederlage, aber immerhin. Auch dank des Schwächelns des HSV, ihr seid wieder im Geschäft drin eigentlich, ne?
Ja, die große Unbekannte ist natürlich Holstein Kiel, ne?
Ja.
Die ja noch 2 Nachholspieler offen haben.
Richtig, ja.
Allerdings natürlich auch jetzt ein knackiges Programm vor der Brust haben. Ne? Mhm. Müssen wir mal gucken, wie da durchkommen. Aber das ist halt so ganz, ganz schwer im Moment zu bewerten, weil du weißt es nicht, holen sie diese beiden Spiele, gewinnen sie die, dann hast du 5 Punkte Rückstand auf Platz 3, ne? Bei noch 3 ausstehenden Spielen. Ja, ist das natürlich schon ein ganz schönes Brett. Wenn sie es nicht tun, klar, dann hast du natürlich nur 1 Punkt Rückstand, dann bist du natürlich voll in der Verlosung drin. Also das ist im Moment natürlich so immer so ein bisschen schwierig, diese Tabelle wirklich endgültig zu bewerten, finde.
Gucken wir uns mal die letzten 3 Spiele ein bisschen genauer an. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen. Letztes Spiel 3-2 gegen Karlsruhe mit so einem Last-Minute-Sieg. Relativ wildes Spiel, ne?
Ziemlich wilder Kick tatsächlich gewesen. Also Karlsruhe hat hier ein gutes Spiel abgeliefert, muss man sagen. Also ein gutes Auswärtsspiel abgeliefert. Waren dann meiner Meinung nach ein bisschen vom Glück begünstigt, weil der Treffer zum 2-2, das war ein Elfmeter, den, also wenn du den gibst, dann musst du halt in jedem Spiel 5 oder 6 geben. Mhm. Und ja, da sind wir wieder beim leidigen VAR-Thema. Ne? Also in dem Fall darf der VAR nicht eingreifen, weil natürlich, ich weiß nicht, ob hast du die Szene gesehen, hast du es im Kopf so ein bisschen, diese Szene?
Ja.
Also es war im Grunde ein Kopfball-Duell sollte das werden und der Verteidiger geht so ein bisschen nach hinten, wo dahinter der Stürmer steht und trifft ihn ganz leicht mit der Hand dabei im Gesicht, aber keine Ausholbewegung, kein gar nichts. Also normaler Luftkampf. Und das wird halt als Elfmeter gepfiffen. So. Und das Problem ist, natürlich kannst du sagen, ja, da gibt's eine Berührung, das ist ein Elfmeter oder kannst du als Elfmeter pfeifen, nur wenn der Schiedsrichter den Pfiff weglässt und das den Elfmeter nicht gibt, dann bin ich mir 1000% sicher, dass der VAR nicht eingreift und sagt, guck dir das an, das ist definitiv ein Elfmeter. Deshalb würde ich mir halt wünschen, in solchen Szenen, dass die Schiris vielleicht eher mal einen Pfiff stecken lassen. Und wenn es halt wirklich dann eine klare Fehlentscheidung ist, dann kann immer noch der VAR.
Dann kommt vom VAR.
So wie es ja auch eigentlich sein sollte.
Genau.
Aber gut, so ist es halt gewesen. Karlsruhe nochmal hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Hinten raus hat man allerdings auch ein bisschen gesehen, dass sie dann müde geworden sind. Und Fortuna hat dann nochmal ordentlich Druck gemacht, Druck entwickelt. Und hatte schon so kurz vor Schluss, kurz vor der 90. eine große Chance, das 3-2 zu machen. Ja, und dann haben sie es halt in der letzten Sekunde gemacht. Mhm. Das war auch wirklich echt so ein Willensding tatsächlich. Mhm. Auf 3-2 und ja, haben damit natürlich dann nochmal so diese leisen Aufstiegshoffnungen am Leben gelassen. Also so würde ich dieses Spiel gegen Karlsruhe vielleicht zusammenfassen. Also tatsächlich mit Sicherheit so bisher der emotionale Höhepunkt der Saison für die Fortuna.
Ja. Zumal das ja schon vom Team eine Reaktion war auf das Spiel davor. Das hattest du schon angesprochen, die Niederlage in Paderborn, 2-1 für Paderborn. Ein ganz blödes Spiel für euch, ne? Auch mit dem annullierten Tor, dann in Führung gegangen und dann dieser Doppelschlag von Paderborn von 2 Minuten.
Ja, genau. Ja, das Problem war, du hattest das Spiel eigentlich im Griff. Also in der ersten Hälfte war Paderborn die bessere Mannschaft und hätten da auch durchaus verdient in Führung gehen können. Nach der Pause aber nicht mehr. Und da wurde die Fortuna immer besser und hatte das Spiel, wie ich gerade gesagt habe, unter Kontrolle. Mhm. Geht dann 1-0 in Führung und dann, also was viele hier nicht verstanden haben, nimmt der Trainer die komplette linke Achse raus, wächst die komplett aus, die halt bis dahin die Paderborner vor echt arge Probleme gestellt haben. Und nimmt die raus, sorgt dann für eine völlige Disbalance im Team und 3 Minuten später fällt das 1-1 und nochmal 2 Minuten später das 2-1 für Paderborn.
Also
das hat hier schon, sag ich mal, einige Unmutsbekundungen hervorgerufen.
Ja, okay.
Aber gut, als Trainer ist natürlich auch nicht immer einfach, ne? Masse wechselt alles aus und wechselt den Sieg ein, dann bist du der Held, ne? Und ich bist halt gern auch mal der Buhmann.
Das ist das Schicksal der Trainer, das stimmt schon.
So ist das wohl.
Wo du sagtest, emotionaler Höhepunkt war eigentlich gegen Karlsruhe durch diesen Last-Minute-Treffer, hätte ich eher fast gedacht, das Spiel davor wäre es gewesen, weil ihr habt ja St. Pauli in einer unglaublichen Serie vor die Nase bekommen. Die kam ja mit 5 Siegen in Folge. Überhaupt mit 10 Siegen und einem Unentschieden davor. Ja, das war ja die Mannschaft der Stunde, also am Rückrundenerster. Da gewinnt er mal aber eben 2-0 gegen. Wie ging das denn vor sich?
Ja, also emotionaler Höhepunkt deshalb, weil dieses Spiel das halt so hergegeben hat, ne? Mhm. Mit diesem Siegtreffer in der 95. Dadurch bleiben deine Aufstiegshoffnungen noch so ein bisschen am Leben. Mhm. Aber vom Spielerischen her war das gegen St. Pauli die beste Leistung der Saison. Mhm. Also das ist absolut fraglos, weil St. Pauli hatte hier keine Chance. Das muss man ganz klar so sagen. Also der Sieg war absolut hochverdient für die Fortuna, hätte sogar noch höher ausfallen können. Und da hat die Mannschaft das gezeigt, was in ihr steckt, was sie für ein Potenzial hat. Und vom Potenzial her ist das eine Mannschaft, die unter die ersten 3 gehört. Leider hat sie es eben aus einigen Gründen, die ich eben auch schon am Anfang da genannt habe, nicht immer abrufen können. Und deswegen eben folgerichtig auch nur in Anführungsstrichen Platz 5.
Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten. Wie siehst du denn im Moment so die Formkurve? Also wenn ich jetzt so als Eintracht-Fan an die Fortuna denke, sollte ich mir eher Sorgen machen? Kommt eine Wundertüte oder kann ich mich entspannt zurücklehnen?
Also entspannt zurücklehnen glaube ich nicht, da ihr ja bei uns spielt und eben die heimstärkste Mannschaft das ist. Also die fühlen sich schon wirklich wohl in ihrem eigenen Stadion. Mhm. Ja, doch, ich denke schon, dass man sich da eher Sorgen machen sollte als Eintracht-Fan, zumal ich auch euer letztes Spiel gesehen habe gegen Aue.
Gut.
Das war ja nun wirklich jetzt nichts Berühmtes, ohne euch zu nahe treten zu wollen.
Nein, da trittst uns nicht zu nahe. Das war ein Katastrophenauftritt vor dem Herrn. Das war die schlimmste Saisonleistung praktisch.
Was ich übrigens, ne, das wollte ich auch sagen, weil du eben ja auch echt sehr viel Lob verteilt hast. Ich fände es unfassbar schade, wenn ihr wieder absteigen würdet, weil das, was du eben gesagt hast, kann ich eigentlich nur zurückgeben. Also wenn die Eintracht gehört für mich halt mindestens mal in die zweite Liga und also die Mannschaft, die unmittelbar vor euch steht, ich sag mal, auch wenn das halt so ein gefühlter ewiger Zweitligist ist, aber die könnten von mir aus dann eher mal wieder runtergehen als ihr. Also bitte macht alles, um in dieser Liga zu bleiben. Vielleicht könnt ihr noch eine Woche länger warten damit.
Wir tun alles gut. Olli, was würdest du denn sagen? Was sind denn so die Stärken der Fortuna?
Sie haben schon eine sehr, sehr gute Offensivabteilung, ne? Also, ihr habt, das ist vielleicht nicht schlecht für euch. Christopher Pettersson fällt aus. zuletzt sehr, sehr stark in Form gewesen, über die linke Seite sehr, sehr viel Alarm gemacht im Zusammenspiel mit Leonardo Kutris, dem Außenverteidiger. Also der wird ausfallen, der hat so eine leichte Muskelverletzung zugezogen im letzten Spiel. Das ist nicht schlecht für euch. Auch die rechte Seite mit Felix Klaus natürlich gut besetzt, und über den Sturm selber braucht man, glaube ich, nicht groß reden, ne? Mit Ruven Hennings, mit Kenan Karaman, auch mit David Govnatski. Das ist schon in der zweiten Liga schon sehr, sehr gut.
Also alle Stürmer treffen, es ballt sich nicht so auf einen, wie was ich Terodde beim HSV. Also Hennings 9 Tore, Karaman 7, Govnatski 6, Petersen 5. Also das ist relativ ausgeglichen.
Ja, ganz genau. Das macht es halt sehr, sehr schwer ausrechenbar. Ne? Da sind sie also sehr, sehr gut. Und in letzter Zeit, was auch sehr, sehr gut funktioniert, also was für mich auch ein Schlüssel dazu ist, warum sie jetzt in letzter Zeit so gut gepunktet haben, dass das defensive Mittelfeld sich gefunden hat. Also das Zusammenspiel von Adam Bocek, der ewige Adam Bocek, muss man ja sagen, bei der Fortuna, mit Marcel Sobotka funktioniert also auch richtig, richtig gut. Die haben sich auch wieder gefunden, nachdem der Bocek in der Hinrunde wirklich einige sehr, sehr grausame Spiele hingelegt hat. Aber er hat sich wieder gefangen. Und das ist für mich so ein bisschen der Schlüssel dazu, weil dadurch sehr, sehr viel natürlich von der letzten Abwehrreihe weggenommen wird, ne? Wenn da das defensive Mittelfeld gut funktioniert. Und das, was dann noch da reinkommt, hast du natürlich einen extrem kopfballstarken Danso hinten drin stehen, auch körperlich sehr, sehr stark. Und der Luca Kreins macht da auch einen guten Job direkt daneben. Also das ist dann so eine Mischung daraus, ne? Was das ausmacht, dass wir in den letzten Spielen so gut ausgesehen haben.
Was würdest du sagen, was sind dann im Gegenzug dazu die Schwächen?
Auf jeden Fall der Abschluss. Man soll es kaum glauben bei den Namen, die wir da eben aufgezählt haben. Aber die Fortuna braucht tatsächlich zu viele Torchancen für ihre Tore, oft genug. Dann tatsächlich so ein bisschen wie man so schön sagt, immer das kreative Mittelfeld, also der klassische Achter. Ne? Da bist du tatsächlich. Es sollte Edgar Pripp eigentlich so ein bisschen diese Rolle übernehmen. Der zeigt aber leider in der Saison dann doch mehr Schatten als Licht. Und du bist da sehr auf Schinter Appelkamp angewiesen. Den wird vielleicht jetzt nicht jedem Braunschweiger direkt was sagen. Der Junge kommt aus dem eigenen Nachwuchs, spielt jetzt aber schon eine sehr, sehr gute Saison, war aber allerdings auch immer mal wieder verletzt zwischendurch, weswegen das hat immer mal wieder eine Baustelle für uns geworden. Es hat jetzt auch nicht vor ungefähr diesen Siegtreffer geschossen gegen Karlsruhe, der Appelkamp. Das ist schon ein sehr, sehr guter, der diese Rolle sehr gut ausfüllt. Aber das Problem ist eben auch ein bisschen verletzungsanfällig, zumindest jetzt in der ersten Saison gewesen, hat so ein bisschen gebraucht, glaube ich, auch an sich diese Körperlichkeit im Profifußball zu gewöhnen. Und deswegen bist du da so ein bisschen abhängig davon. Also das könnte halt ein Schwachpunkt sein, tatsächlich. Ja, und ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber vielleicht auch tatsächlich der Torwart. Okay. Der Flo Kastenmeier, ganz junger Mann noch, mit Sicherheit auch noch extrem entwicklungsfähig. Er hat allerdings immer mal wieder einen harten Bock drin in seinen Spielen. Und ich sag mal so ein, zwei, da kann man mal drüber hinwegsehen, aber das sind jetzt schon 4, 5 Mal gewesen. Und das ist dann halt einfach meiner Meinung nach für einen Profi-Torwart ein bisschen viel. Ich möchte jetzt noch nicht da komplett den Stab über ihm brechen, weil er eben so jung ist. Aber wenn wir jetzt Stand jetzt über vielleicht mal einen Schwachpunkt reden, dann könnte das einer sein.
Okay. Du hast gerade schon ein bisschen was erzählt über Eintracht. Wie ist denn ansonsten dein Blick auf die Eintracht? Also allgemein hast du schon ein bisschen was ausgeführt, aber natürlich auch so die sportliche Entwicklung dieser Saison. Wie hast du die verfolgt?
Man hat eigentlich immer so ein bisschen darauf gewartet, wann so die Initialzündung kommt. So aus der Ferne betrachtet, muss ich sagen. Weil man hat immer so, dann waren mal Spiele dabei, wo man gedacht hat, ja, jetzt haben sie den Schalter umgelegt. Also mein bestes Beispiel halt, ne, natürlich dieses Spiel in Osnabrück, ne? Also spätestens da hat man halt gedacht, so jetzt haben sie es, glaube ich, verstanden, in der Schlussphase, jetzt schaffen sie es halt, da rauszukommen, um dann halt wieder ein komplettes Gegenteil so zu fallen. Ich kann das alles nur aus der Ferne betrachten, ne? Das ist ja klar, ne? Aber so ein bisschen hat man halt immer, also ich habe immer den Eindruck, die Mannschaft verkauft sich ein bisschen unter Wert. So, das ist der Eindruck, den ich von außen habe, weil ich eigentlich immer der Mannschaft mehr zugetraut habe als das, was sie dann über weite Strecken der Saison dann gezeigt hat. Also zum Beispiel unser Gastspiel in Braunschweig, das war ja jetzt wirklich nichts für Feinschmecker, dieses 0-0.
Ja, das war ein ermauertes Unentschieden bei uns.
Ja, richtig, aber Das war ein verdientes Unentschieden, fand ich. Es war ein verdientes 0-0, weil der Fortuna ist auch nichts eingefallen. Ne? Mhm. Es war jetzt nicht so, dass wir da eine Chance nach der anderen hatten, sondern das war einfach gut verteidigt und solide verteidigt. Und das ist ja auch in Ordnung gegen als Aufsteiger gegen eine Mannschaft, die von oben kommt mit so einer, mit so einem Lauf, den sie da auch hatte, mit den Ambitionen, die sie hat und auch mit den individuell mit Sicherheit besseren Spielern, taktisch so ein kluges Spiel hinzulegen. Mhm. So. Und da habe ich halt gedacht, sie haben es doch verstanden, wie es funktionieren kann. Und natürlich kannst du nicht gegen jeden Gegner so spielen, aber ne, es gibt ja immer mal wieder solche Partien und habe halt gedacht, die Mannschaft ist taktisch reif genug, das zu schaffen und da zu bestehen. Und das hat sie dann leider dann zu selten wirklich wieder bestätigt. Das ist mein Eindruck. Wie siehst du es denn?
Also erstmal müssen wir trennen zwischen der Hin- und der Rückrunde. Also in der Hinrunde war Pleiten, Pech und Pannen angesagt, also viele individuelle Fehler, also wirklich haarsträubendster Natur, überhaupt keine Sicherheit in die Defensive bekommen, da mangelte es am allermeisten. Das lag auch daran, also an zwei Faktoren, das eine ist ein früher Ausfall gegen Kiel am zweiten Spieltag vom Niko Kiewski, Linksverteidiger, der in dem Spiel auch noch seine beste Leistung überhaupt bei der Eintracht gebracht hatte, also zum ganz blöden Zeitpunkt ausgefallen, also Langzeitverletzter, kommt die Saison auch nicht mehr wieder. Es geht jetzt gerade wieder im Lauftraining. War dann auch noch, dass wir keine richtigen Innenverteidiger gefunden hatten, also die so mit geholt waren für die Innenverteidigung. Schulz, der hat ein ganz grausames Spiel, in Darmstadt gemacht, wo er zwei Riesenböcke geschossen hat und danach auch gar nicht mehr gespielt hat. Wobei dann Trainer Meier zwei eigentlich Sechser in die Innenverteidigung gesteckt hat mit Wydra und Nicolaou, die dann auf der Sechs eben fehlten und keine wirkliche Sicherheit in die Defensive reinbekommen hat.
Also da wurden halt Löcher gestopft und dadurch sind neue Löcher entstanden,
ganz genau so. Dann die Außenverteidigerposition, Wiebe, der hat sich da so rechts reingefunden. Links ist immer so eine latente Baustelle, das ist so maximal ordentlich, was der Schlüter im Regelfall spielt oder Klaas. Es wurde nachverpflichtet in der Winterpause und zwar ziemlich gut mit Behrendt, der kam von Arminia Bielefeld, Innenverteidiger, und Diakité, der hatte überhaupt keinen auf dem Zettel gehabt, der hatte zuletzt in Portugal gespielt, war vereinslos, der ist durchgestartet wie eine Rakete, also ist aus dem Stand fast bester Eintracht-Spieler geworden, also eine Riesenverpflichtung, seit die beiden Innenverteidiger.
Der ist körperlich sehr stark, ne?
Unglaublich, das ist ein Tier, aber schnell. Auch noch. Also zweikampfstark, ruhig, hatte gute Übersicht, also gerade in der Defensive. Also eine Riesenverpflichtung gewesen. Dadurch konnten dann eben Wydra und Nicolaou auf die Sechs rücken. Und seitdem hatten wir da so zum Beispiel Serien mit fünf Spielen ohne Gegentor. Jetzt hapert es so an der Offensive, obwohl wir da so ein bisschen mit G eigentlich ganz gut nachverpflichtet hatten. Aber wir haben ziemlich Probleme im Aufbauspiel. So, und da hat es dann am Ende jetzt eher dran gehapert, dass wir einfach zu wenig Tore schießen. Auch zu wenig Chancen rausspielen. Deshalb hängen wir da unten drin. Weil gesagt, also wenn du fünfmal hintereinander zu null spielst, dann darfst du vorne mal ein Tor machen. Ja. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Gut, und dann gab es jetzt die Ausfälle zum Schluss. Also genau wie du es sagst, nach Osnabrück dachten alle, alles klar, jetzt geht's auch wirklich los. Ist auch vorne der Knoten geplatzt. Gerade Abdoulaye, der lange verletzt war, der aus Berlin ausgeliehen wurde von den Eisernen. Dachten wir so, jetzt geht das da richtig los. Denn Trainer Meier hatte dann auch wieder Kobylanski spielen lassen. Auch immer so ein großes Fragezeichen, warum der so wenig spielt.
Tatsächlich auch hier bei mir, genau.
Also es gibt Gründe, die kann ich auch nachvollziehen, weil der ist schwierig in ein Team zu integrieren als Spieler. Das hatte ein Freund von mir, der macht eine Datenwebsite oder eine Datenanalyse-Website über Eintracht, blaugelbedatenwelt.com. Der Jussi, liebe Grüße. Der hat immer Schattenstürmer genannt. Also der ist sehr schwer in so etablierte Systeme zu integrieren, weil er eine sehr eigene Spielweise hat. Und muss man halt sagen, Meier hat es halt nicht geschafft. Er hat ihn eigentlich sogar zum Kapitän gemacht, ihn so zu integrieren, dass praktisch mal eine Mannschaft um ihn rumbaut, weil der braucht schon seine Freiheiten halt eben. Ne? So, das hat er nicht hinbekommen und hat dann eben gesagt, gut, er bringt so, wie es im Moment läuft, nicht die Leistung, die wir brauchen. Dann setze ich ihn halt auf die Bank und bringe ihn von der Bank. Das macht aber auch gerne spät, so ab der 70. Minute, wenn du denkst, Alter, das läuft vorne nicht, bring Kobylanski, was soll das?
Ja, weil, also jetzt mal von außen betrachtet, ne? Ja. Also würde ich sagen, das ist ja schon, also technisch euer Bester.
Ja, das ist also vom Abschluss, vom Schuss halt eben technisch, was der für Pässe aus dem Hut zaubern kann. Das hat schon oft Erstliganiveau, ist aber eben auch einer, wenn Spiel auf der Kippe steht, dann taucht er gerne ab.
Naja, okay. Also keiner, wie man so schön sagt, mit denen du Schlachten gewinnst.
Ganz genau. Also wenn's der kann das schon, aber der braucht auch ein bisschen guten Spielverlauf. Dann macht er die eine Chance dann halt mal rein. So hat er uns ja zum Aufstieg geschossen. Na, okay, aber es ist keiner, wenn du sagst, gut, du liegst 0-2 hinten, jetzt haust du noch mal rein, jetzt reißt er noch mal alles mit sich. Er hat immer seine Chancen. Das ist auch das, was wir Trainer Meier vorwerfen, dass er sagt, also zum Beispiel im Spiel gegen Aue, von 3 Torschüssen, die es überhaupt nur gab, kamen prompt 2 von ihm halt eben. Ne? So, da dreht er aber dann am Ende ja das ganze Team nochmal auf. Da profitiert er dann auch ein bisschen von. Also es ist so ein sehr schwieriger Fall mit ihm, aber ich würde mir jetzt wünschen, er spielt öfter, weil wir haben so viel Offensivschwäche im Moment, da wird er an allen Ecken und Enden eigentlich gebraucht. Ja, Olli, wenn wir das mal zusammenfassen, was erwartest du jetzt so vom Spiel? Noch, sonst hast du ein bisschen noch was über Eintracht gehört und vor allem so im Nachgang, wie wird oder wie sollte denn die Fortuna aus deiner Sicht spielen, damit das irgendwie erfolgreich wird für euch?
Also ich erwarte jetzt keinen Sturmlauf von euch. Das hätte ich aber auch schon nicht erwartet, bevor du mir das gerade alles erzählt hast.
Keine Raketenwissenschaft, das vorher zu sagen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube schon, dass die Eintracht da ihr Heil in einer ähnlichen Spielweise suchen wird wie im Hinspiel. Also sehr kompakt stehen wird, sehr, sehr giftig versuchen zu sein wird. Und da wird die Fortuna, glaube ich, ein bisschen Geduld brauchen, um das dann halt eventuell knacken zu können. Also ich glaube nicht, dass das was fürs Auge wird, dieses Spiel. Um es mal so zu sagen. Aus Fortunas Sicht, also ich würde tatsächlich mit den beiden alten Recken spielen, also mit einer Doppelspitze mit Hennings und Karaman. Beide gegen Karlsruhe erst eingewechselt worden, beide aber dann auch sehr überzeugt in dem Spiel. Und ich sag mal, das sind eben zwei, die wissen, wie man so ein Spiel eben auch bestreitet, ne? Und wie du dann eben auch mal vielleicht einen Freistoß in der gefährlichen Gegend rausholst oder wie du halt dem Gegner auch mal wehtun kannst. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die da etwas geeigneter sind als Sturmspitze, als ein Kovnatski, den ich aber nicht draußen lassen würde, sondern den würde ich auch nach außen stellen. Hat er auch schon oft gezeigt und auch gespielt. Und da er dann Platz frei wird, weil eben Pettersson verletzt ausfallen wird, würde ich ihn da aufstellen. Bin mir aber nicht sicher, ob das der Trainer wirklich macht oder ob er da vielleicht Brandon Borrello aufstellt, der ja jetzt auch sein erstes Tor gemacht hat und auch echt aufsteigende Form hat. Das könnte also durchaus sein. Dann können wir einfach mal weiter durchgehen, oder? Mhm. Wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, klar, gerne.
Ja, guck mal, dann auf der rechten Seite, denke ich, wird es dann auf Felix Klaus hinauslaufen, dann die angesprochene, also wir sind ja dann bei, ich tue mich da echt schwer. Ich glaube, dass es halt dann auf Botzek und Sobotka hinauslaufen wird, dass Appelkamp erst von der Bank kommen wird. Und dann hinten die übliche Viererkette. Also sprich, Moment, Sobotka kann nicht spielen, der hat die 5. gelbe Karte. Ja, dann könnte es vielleicht doch auf Appelkamp hinauslaufen. Und hinten halt die Viererkette, ne? Mit Danso und mit Kreins und dann die Außenverteidiger mit Zimmermann und mit Kutris. Ich glaube, das wird so die. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Aufstellung ist. Aber bei unserem Trainer weißt du nie. wir tippen ja auch immer, ne, unter uns Journalisten vorher die Aufstellung. Und ich habe jetzt beim letzten Spiel habe ich tatsächlich mal alle 11 richtig gehabt, aber im Regelfall ist so bei 8 oder 9 Schluss und dann sind da doch immer 1, 2 dabei, die ich nicht drin hatte.
Ja, das ist spannend. Das hat Thorsten Lieberknecht früher, als er noch im Braunschweig Trainer war, gerne gemacht. Also Leute von der Tribüne in die Startelf gepackt und sowas. Also, ja. Oft gar nicht so unerfolgreich, weil die sich die Gegner dann halt mal gerne angeguckt haben und sagen, wer ist denn das? Hat der Trainer gar nichts von erzählt, halt so. Ne?
Von dem habe ich nichts gesehen in der letzten Videoanalyse.
Genau.
Ja, also von daher, das könnte ich mir vorstellen. Also macht euch, glaube ich, darauf gefasst, dass die Fortuna versuchen wird, gerade in den ersten 10, 15 Minuten viel Druck zu entwickeln und die Verunsicherung, die mit Sicherheit ein bisschen beim Team bei euch sein wird, versuchen wird auszunutzen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, zumal bei uns wird wahrscheinlich Behrend wieder ausfallen.
Ja, das ist natürlich ein schwerwiegender Ausfall.
Das ist ein schwerwiegender Ausfall, genau. Wir sind gespannt, wie Diakité spielt, weil die letzten beiden Spiele hat man so ein bisschen den Eindruck, dem droht die fünfte gelbe Karte, dass er so ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt hat. Genau wie Felix Groß auch. Also gerade im letzten Spiel, dann denkst du, Alter, dann geh doch runter, wenn du nicht kämpfen willst. Also,
ja.
Es hilft nicht zu müssen. Wir müssen eine Reaktion zeigen. Also das Ausspiel, das war wirklich unter aller Sau. Man kann verlieren, aber das war selber ein relativ verunsicherter Gegner und den hast du dann eingeladen an einem Tag, weil du gar nicht gegengehalten hast. Keine Ahnung, was da los war. Wir schauen mal, was ist denn dein Tipp, Olli?
Ich wohne ja weit genug weg von euch, ne? Deshalb tippe ich mal auf ein 2-0.
Ja, okay.
Aber ich hoffe, nochmal, ich drücke euch wirklich alle Daumen, dass ihr es irgendwie schafft, drin zu bleiben. Weil, ja, also ich finde, Eintracht Braunschweig gehört mindestens, habe ich eben schon mal gesagt, mindestens mal in die zweite Liga.
Ja, also so sehen wir das auch.
Gut so.
Ich befürchte seit, ich glaube schon Jahresbeginn, dass wir in die Relegation müssen. Das scheint sich jetzt ein bisschen zu bewahrheiten, weil Sandhausen hat leider die Kurve bekommen, wie man sieht. Also es sind zwar nur ein Punkt vor uns, wir haben schon Schlimmeres befürchtet. Aber die Art, wie die spielen, die haben halt gerade was verstanden. Also ich bin stimmt, jetzt auch kein großer Fan von denen, aber muss denen halt auch meinen Respekt zollen und sagen.
Ja, das sowieso, ne?
Ja.
Also vor Sandhausen muss man einfach Respekt haben. Die seit Jahren irgendwie kriegen die das halt in, mit auch mit kleinsten Mitteln, das muss man ja auch sagen.
Jeder da denkt vor jeder Saison Absteiger Nummer 1 halt eben, ne? Aber nö, ganz und gar nicht, genau.
Dann vielleicht noch abschließende Frage von mir. Wen wünschst du dir denn, wenn es denn wirklich in die Relegation geht? Bestimmt nicht 60, oder? Weil die sind mal richtig heiß.
Ja, nicht deswegen, weil wir haben da so eine Historie mit denen.
Okay. und die ist wie folgt?
Die ist, dass behauptet wurde, dass ein Spieler von uns einen anderen, also einen von den 60ern rassistisch beleidigt hätte. Also erst angespuckt, dann rassistisch beleidigt. Beides, also es ist tatsächlich aufgrund der Aussage gesperrt worden, hat sich hinterher herausgestellt, war völliger Blödsinn. So. Und seitdem sind die 60er ein sehr heißes Thema.
Mag man sich nicht so besonders.
In Braunschweig, weiß ich, mir ist es völlig egal, ob die uns mögen. Also ich mag die auf keinen Fall mehr seitdem.
Okay.
Was eigentlich schade ist, weil das natürlich eigentlich ein toller Traditionsverein ist, halt eben, der eigentlich natürlich auch in die zweite Liga gehört. Aber wie gesagt, in Braunschweig wünschen wir denen mittlerweile die Pest an Hals. Vor keinem der Drittligisten, also egal wie heiß sie sind, habe ich keinen Wunschgegner, habe ich vor keinem Angst. Das ist egal, alle, die da oben stehen, jetzt um den dritten Platz sich balgen, werden schwer zu bespielen sein, aber die müssen die Eintracht auch erstmal schlagen. Also das Selbstbewusstsein habe ich, dass wir einen Kader haben, letztendlich, der auf jeden Fall gegen Drittligisten bestehen kann. Das mag nur eine 51-49 Chance sein, die wir da haben, aber so sehe ich das schon.
Ja, gut. Ja. Würde ich auch unterschreiben. Zumal man das echt nicht unterschätzen darf, den Leistungsunterschied auch zwischen zweiter und dritter Liga. Zwischen erster und zweiter ist nochmal krasser, aber auch zwischen zweiter und dritter, finde ich, gibt es da einen.
Ist es mittlerweile, ja. Wie geht denn die Saison für die Fortuna aus, Olli?
Ich fürchte, es wird knapp nicht reichen.
Also Vierter?
So schön wie das wäre und wie herrlich das auch wäre, wenn wir. Ich würde mir persönlich wünschen, als wenn wir mal realistisch ist, geht es ja eigentlich nur um Platz 3. Und dann so eine Revival-Relegation gegen die Hertha, das fände ich ja grandios, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und denen dann nochmal die gleiche Medizin zu geben wie damals, das wäre einfach schön.
Geschichte darf sich wiederholen.
Geschichte darf sich gerne wiederholen.
Ja.
Ich fürchte allein, das wird knapp nicht reichen und ich glaube sogar, dass wir auf Platz 5 bleiben.
Okay.
Weil ich mir irgendwie vorstellen kann, dass der HSV diesmal mal eine andere Story schreibt und jetzt mit Horst Rubesch, von dem ich persönlich sehr viel halte als Trainer, es irgendwie schafft, diese 3 Spiele zu gewinnen und deswegen halt allein aufgrund des besseren Torverhältnisses vor uns bleiben wird.
Ja, Rubesch,
ich hoffe, es kommt nicht so.
Rubesch ist für mich die große Unbekannte tatsächlich. Ja, also dem traue ich halt schon zu, aufgrund seiner Aura, muss man ja schon sagen, da tatsächlich nochmal was zu bewegen, weil es die Fußball spielen können, das haben sie nun hinlänglich bewiesen. Woran das plötzlich wieder hakt, weiß ja wirklich kein Mensch. Ne? Also,
ist es.
Ja. Also ich würde euch gern wieder in der Bundesliga sehen. Ich wünsche euch das.
Gerade
von den Vereinen, die jetzt um diesen dritten Platz spielen, weil ich denke, Fürth und Bochum, die werden durch sein. Da wird nicht mehr so allzu viel passieren. Kiel ist noch die große Unbekannte. Mit Kiel haben wir halt auch eine gemeinsame Historie, leider nur eine sportliche. Da haben wir am letzten Spieltag 2018 2-6 verloren, sind abgestiegen.
Oh ja, ich erinnere mich an das Spiel.
Ja. Deshalb, die müssen nicht in die Bundesliga. Ich sähe euch da lieber auf den dritten Platz. Ein HSV fürchte ich vergeigens wieder. Fürchte ich deswegen, weil ich zwei liebe Freunde aus Hamburg habe, die da mächtig wieder gerade am Leiden sind. Aber,
ja, das glaube ich.
Aber wir
die machen einiges mit.
Wir spielen halt, um das Drama jetzt einmal abzurunden, diese Saison. Unser letztes Spiel führt uns ja zum HSV.
Ja. Oh ja. Dann könntet ihr uns ja sozusagen zum Aufstieg verhelfen.
Das könnten wir machen. Ob das was wird, ich wag da keine Prognose, ganz ehrlich. Also wir haben uns im Hinspiel trotz der Niederlage ziemlich gut verkauft. Das war auch wieder so ein Plattenpech.
Ja, da habt ihr doch zur Halbzeit 2-0 geführt,
ja,
ne?
Ja, 2-1. Also
kurz vor der Pause.
Fast im Halbzeitpfiff noch einen Anschlusstreffer bekommen. Und dann wieder so saudoofe, überflüssige Tore wie in der gesamten Hinrunde kassiert. Aber haben eigentlich ganz gut mitgehalten.
Jetzt, wo du sagst, jetzt kommt die Erinnerung wieder hoch.
Mit durch die Hosenträger gerutscht.
Das
Völlig überflüssig, ja, genau.
Wo man als Fan einfach nur da sitzt und fassungslos ist.
Ja, und so war die Hinrunde. So, da weißt du, was los war.
Ja, okay, verstehe.
Ja. Gut, Olli. Olli, hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Hast uns einige sehr interessante Einblicke gegeben in die Fortuna. Und ich sag's mal ganz neutral, wünsche uns einfach mal ein gutes Spiel.
Na, also dann. Darauf können wir uns einigen.
Alles
und
klar.
Und nochmal, ich wünsche euch, dass ihr in der Liga bleibt.
Dankeschön. Alles klar, Olli.
Mach's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Soweit also das Gespräch mit Olli Bendt vom Fortuna-Podcast Rot und Schweiß. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.